meine lieben Gläubigen, heute haben wir uns ein Thema gestellt, Marienerscheinungen und Wallfahrten, ein Thema, das deshalb besonders aktuell zu sein scheint, weil man heute mehr denn je von Marienerscheinungen hört und weil die Wallfahrten sonderbarerweise in den letzten Jahren weltweit zugenommen haben. Ich möchte Ihnen heute über zwei große Marienerscheinungen berichten, die von der Kirche anerkannt sind, nämlich über Lourdes und Fatima, deshalb auch, weil ich sowohl in Lourdes wie in Fatima an besonderen Filmarbeiten für das Fernsehen mitgewirkt habe und aus eigener Erfahrung heraus zu Ihnen auch sprechen kann. Bevor wir aber über Marienerscheinungen in Lourdes und Fatima sprechen, gestatten Sie mir, dass wir grundsätzlich etwas über Erscheinungen sagen. Man unterscheidet heute vom wissenschaftlichen Standpunkt aus zumindest vier Formen von Erscheinungen: Erscheinungen lebender, Erscheinungen in Krisensituationen, Erscheinungen Verstorbener und sogenannte andauernde Erscheinungen. Die Frage stellt sich grundsätzlich: Sind Erscheinungen überhaupt möglich? Hier muss man sagen, dass Vorsicht ins Größte geboten ist, zu sehen, ob nicht eine Vortäuschung vorliegt, ob nicht eine Selbsttäuschung vorliegt, ob nicht pathologische Halluzinationen vorliegen. Und das alles ist nicht so einfach. Und die Frage ist schließlich zu stellen, und damit kommen wir hin zur Grundfrage bei den Marienerscheinungen: Wer ist und wie ist Maria erschienen? Bernadette in Lourdes, die Kinder in Fatima haben Maria gesehen. Ist sie tatsächlich hier als Gestalt gewesen? Wir wissen aus der parapsychologischen Forschung heraus, was sogar durch experimentelle Untersuchungen, vor allem in Zuständen des Traumes, möglich war: eine sogenannte Beeinflussung von außen her, ja sogar von Entfernung, auf die Vorstellungswelt, das heißt den Trauminhalt und die Traumgestalt der Einzelperson. Wir können in diesem Zusammenhang auch Berichte, wo Leute jemand gesehen haben in einem Raum. Gehen wir zu den Marienerscheinungen zurück, so müssen wir zunächst einmal folgende Fragen stellen. Wir schließen hier von vornherein aus, das können wir vor allem bei diesen zwei Fällen, wir können ausschließen, dass es hier um pathologische Reaktionen gehandelt hat, um bewusste Täuschung, um sogenannte Simulation. Sie haben Maria gesehen, in einer Gestalt, wie wir wissen, die ihrer Vorstellung von Maria in etwa entsprach. Und es stellt sich hier für uns nur folgende Frage. Haben Sie dieses Bild von innen nach außen als sogenannte Projektion verlegt? Oder aber ist von außen her auf Ihre Vorstellung eine Einwirkung erfolgt, die Sie das Bild Mariens, also eine frauliche Gestalt, sehen ließ? Oder aber ist tatsächlich eine Gestalt in etwa aufgetaucht? Dazu ist zu sagen, zu diesem letzten Gedanken, dass dies äußerst unwahrscheinlich ist, sondern auch deshalb, weil wie zum Beispiel in Fatima, Francisco Maria nicht sprechen hört. Er hat nur gesehen. Freilich sind damals nicht Untersuchungen gemacht worden, wie dies zum Beispiel jetzt durch ein Ärzteteam. Und ich möchte das kurz nennen, damit Sie sehen, was alles da sein muss. Durch einen Internisten, durch einen Neurophysiologen, durch einen Augenarzt, durch einen Elektroingenieur und so weiter, wurden zum Beispiel in Medjugorje die Kinder während ihrer Ekstase, die so in etwa 60 bis 120 Sekunden dauerte, in all ihren Bewegungen elektrophysiologisch und filmisch vollkommen in Einzelheiten aufgenommen, und man kam nach allem zu dem Ergebnis, dass zum Beispiel Täuschung ausgeschlossen war, dass sie während des Hinblickens die Augen nicht bewegten, dass wenn man ein Blatt vorgab, die Augen sich auch nicht bewegten und sie trotzdem die Erscheinung sahen, dass sie den Kehlkopf nicht bewegten und dass sie den Kopf bei der Erscheinung gleichzeitig alle in vollkommener synchroner Gleichheit erhebt. Ich will aber auf Medjugorje nicht näher eingehen, sondern möchte Ihnen hier das nur heranführen, was alles notwendig wäre, um eine echte Erscheinungsform abzudecken. Das kann ich Ihnen wohl noch sagen, dass das Resultat dieses Ärzteteams dahin ging, dass eine reine Simulation oder Vortäuschung von Seiten der Kinder in diesen Momenten, wo sie gemessen haben, ausgeschlossen werden kann. Die Wissenschaft, meine lieben Gläubigen, kann nur untersuchen, das äußere Erscheinungsbild, die äußere Reaktion feststellen, ob es sich um einen ekstatischen Zustand oder ob es sich vielleicht um jenen hysteroiden, pathologischen, halluzinativen Zustand handelt, wo die Leute aber in einer Verhaltensform theatralisch auf sich aufmerksam machen. Es muss alles ausgeschlossen sein. Dann können wir das eine sagen. Nur von außen her. Das eine, es scheint hier ein Ereignis zu sein, dass diese Person in einen ekstatischen Zustand bringt, das heißt in einen Zustand, wo sie diesen kurzen Moment völlig außer sich sind, sodass man den Jungen sogar mit Nadeln gestochen hat, bis das Blut herausfloss und er spürte am ganzen Körper nichts, weil er ganz vom Erlebnis eingenommen war. Die Wissenschaft kann das machen. Ob es sich um eine Marienerscheinung handelt, ist letztlich eine theologische Frage. Und hier gibt es für die Kirche im Grunde nur ein Kriterium, das Christus selbst gegeben hat: An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und darf ich dies nun kurz an Lourdes und Fatima verdeuten. Bernadette, am 2. Februar 1858 sah eine Dame und die sagte zu ihr, sie solle dort aus einer Quelle trinken, in der Grotte. Sie ging dann hin und dann, dies ist in Lourdes noch, entsprang tatsächlich an jener Stelle eine Quelle, die bis heute nicht versiegt ist. Sie erzählte davon zu Hause. Man war überrascht. Der Pfarrer war sichtlich, wo er das hörte, entsetzt darüber. Man versuchte mit allem dem Kind dies auszureden und übte sogar Druck aus. Bernadette, sie blieb dabei, ging immer wieder dort hin und schließlich 1862 hat man dann gesagt, die Haltung des Kindes, das in seinem persönlichen Leben ein vollkommen normales, gesundes, nüchternes Kind ist, die Haltung des Kindes und die Einstellung deuten auf etwas hin, was wir nicht erklären können. Die Botschaften, die sie bringt, decken sich mit dem Evangelium. Und wir können in diesem Fall weiterhin nicht alles unterbinden und den Leuten das Gebet verbieten. So entstand, wie die Mitteilung an Bernadette war, die große Kirche. Und viele von ihnen waren in Lourdes. Es entstand dort ein Zentrum des Gebetes zu einer Zeit, wo in Europa vor allem im geistigen, intellektuellen Bereich man der Ansicht war, die Welt voll in der Hand zu haben, alles erklären zu können. In diese Zeit hineinschlägt die Stunde von Lourdes mit Ereignissen, die bis heute im Letzten noch nicht erklärt und wohl in vielen, vielen Fällen, es sind doch über 60 von der Kirche anerkannte Wunderheilungen bis heute geschehen, nicht erklärt werden können. Dies das eine. Das zweite, damit möchte ich auf mein Erlebnis zurückkommen. Ich kam nach Lourdes mit einem deutschen Fernsehteam, um dort von Lourdes vor allem über die Hintergründe einer möglichst objektiven Film zu drehen. Wir kamen hin und der Regisseur sagte da zu mir: Schrecklich, ein Anblick, ich kann nicht hinsehen. Es kamen ein Zug und von diesem Zug heraus wurden Kranke auf Bahren in Rollstühlen herausgenommen. Man kam sich geradezu vor wie in einem Feldlazarett. Die wurden herausgenommen, wurden hineingetragen in den heiligen Bezirk und am Abend waren wir dann soweit und wir wollten die Prozession aufnehmen. Ich stand mit dem Kameramann da, der nur so ein glattes Lächeln vom Ganzen hatte, und auf einmal sehe ich und sage zu ihm: Sie zittern. Und er reißt sich zusammen. Wie er gesehen hat, wie diese ganzen Kranken in Rollstühlen bei der Prozession mitgeführt wurden, wie Helfer da waren, diesen zur Seite standen, wo er auf einmal an sich dachte, vielleicht bin ich morgen selbst im Rollstuhl, wer steht noch hinter mir? Doch das war nur so ein Eindruck. Wir sprachen dann mit diesen Kranken, die ungeheilt nach Hause gingen, und alle sagten in einer innerlichen Stärkung: Wir wissen, dass auch unser Leben einen Sinn hat. Und wir gehen nach Hause und versuchen in uns Frieden und in die Umgebung Freude und Zuversicht und vor allem weniger Belastung durch unser Los mitzubringen. Dann gingen wir hin zum Chef der Ärzteabteilung. Sie wissen, dass dort ein eigenes Institut eingerichtet ist, wo alle Fälle genau untersucht werden. Denn wir hatten den bestdokumentiertesten Fall einer Heilung in Lourdes in die Dokumentation hinaufgenommen. Die Heilung des Vittorio Micheli, der heute noch lebt im Val Suganata. Und wir forschten alles durch, fuhren auch hinein in das Val Suganatal. Er als junger Soldat wurde von einem Knochenkrebs an der Hüfte getroffen, war bis zum Hals herauf in Gips, voller Metastasen. Man hat ihn aufgegeben gehabt und in der letzten Not führte man ihn einfach noch nach Lourdes gegen seinen Willen. Und er lag da bei der Sakramentenprozession, wo der Segen mit dem Allerheiligsten gegeben wurde, spürte er neues Leben in seinem Körper. Wie man zurückkehrte, sah man, dass der Krebs gewaltig abgenommen und schließlich wurde die Heilung, das dauert 7 Jahre, immer nach Kontrolle, darf kein Rückfall sein, wurde von der Kirche anerkannt. Ja, meine lieben Gläubigen, aber was mich am meisten beeindruckt hat, war dort diese offene Freiheit und das tiefe Gebet, das man unter den Menschen spüren konnte. Anders in Fatima. In Fatima, wissen Sie, waren es 3 Kinder. Lucia, geboren 1907, sie lebt heute noch. Francisco, geboren 1908. Und Jacinta, geboren 1910, die zusammen 1917 die Marienerscheinungen hatten, jeweils am 13. Mai. Dort kommt noch Folgendes hinzu, dass auch nach außen Erscheinungsformen waren. Ich habe das ganze Bildmaterial durchgeforstet, dass damals vor allem die Presse, die sehr liberal war, gemacht hat, weil man das Ganze als Urschwindel hinstellen musste, wollte. Doch man war so beeindruckt und man sieht dort, es konnte leider damals nicht gefilmt werden oder ist nicht gefilmt worden, wie die Leute alle nach oben schauen. Sie kennen den Bericht vom Sonnenbund. Es sind dort Botschaften gemacht worden, zum Beispiel über den Ausgang des Krieges und Verschiedenes, was sich in etwa ereignet hat. Die eine Botschaft, das sogenannte dritte Geheimnis von Fatima, das eigentlich nur ein Stück einer Botschaft ist, ist bis heute nicht veröffentlicht. Und unlängst hat auf eine Frage hin Kardinal Ratzinger gesagt, er hat es gelesen, und man hat gefragt, warum man es nicht veröffentlicht. Dann sagt er, das könnte doch zu viel an inneren Schock und vielleicht für viele zu stark sein, was hier drinnen ist. Wir wissen nicht, was enthalten ist. Aber was mich persönlich am tiefsten beeindruckt hat, war, dass diese kleine Jacinta, die ja, wie Francesco, früh gestorben ist. Und die Kinder, die Jacinta war 7 Jahre alt. Man hat sie ja eingesperrt. Sie wissen, wenn man heute einem solchen Kind eine Schokolade gibt und sagt, das sei alles ein Schmarrn, dann sagt das Kind das, wenn es wirklich ein Schmarrn war. Die Kinder blieben dabei. Als großes inneres Erlebnis. Und die beiden Kleinen starben eines seligen Todes. Das Grab der Jacinta, und das ist, was mich tief beeindruckt hat in Fatima, wurde in den 30er Jahren geöffnet. Und Jacinta, das kleine Mädchen, war unversehrt. 51 wiederum geöffnet. Und es wurde dann der Leichnam in die neu erbaute Kirche überführt. Und das Mädchen war unversehrt. Ein solch inneres, stilles, reines, tief religiöses Mädchen, das in ihrem Alter von 7 Jahren eine solche tief innere Wahrheit in sich aufgenommen hat, dass es den Tod und das Leiden mutig auf sich nahm. Und dass dann, wenn man die Bilder ansieht, gerade so kindlich herausblickt aus dem geöffneten Sarg, ist ein Eindruck, den man in Ehrlichkeit nicht vergessen kann. Dann haben wir die Feier erlebt, wo 500.000 Leute da waren. Und wir haben gesagt, wir wollen sozusagen aufnehmen, was diese Menschen herführt. Und dort wird Fatima geleitet von den Karmeliten, sehr gut geführt. Und wir haben gesagt, ist das doch nicht etwas zu stark? Wenn Sie in Fatima waren, wissen Sie, dass dort ein langer Weg hinein geht, wo die Leute auf den Knien dahin rutschen. Und junge Männer sieht man, die diesen Weg dahin krabben. Ob man dieses Äußere nicht in etwa verbieten könnte, dann haben uns die Patres gesagt, wir wollten das etwas einschränken, aber das konnten wir dem Volk nicht geben, nehmen. Denn als Portugal in Angola drunten im Krieg so viele Leute verloren hat, haben die jungen Männer dort geschworen, wenn sie je wieder nach Hause kommen, krabben sie zur Mutter hin, zur Gnadenkapelle. Die Leute gehen hin und ich bin dann in die Gnadenkapelle hinein und dort war eine innere Ergriffenheit und Stimmung, so dass ich bei aller kritischen Haltung eines Psychologen sagen muss, eines muss man gestehen. Ein tiefes, echtes, inneres Erlebnis dieser Menschen, ein Ausdruck der nach außen Frieden und nach inneren Freude und vor allem Stärkung bedeutet. 500.000 Leute kommen zusammen, ohne dass irgendwo gegen jemanden gesprochen, noch jemand gedrückt oder noch jemand geschlagen wird. In der heutigen Zeit fast schon für sich ein Ereignis. Ja, meine lieben Gläubigen, die Frage ist, weil ich doch zeitlich bedrängt bin, die Frage, warum wallfahrtet man überhaupt? Genügt es nicht, wenn man in die Kirche kommt, vor den Tabernakel hinkniet, hier ist Christus und betet? Im Grunde ja. Natürlich genügt das. Wir wissen aber, dass Wallfahren ein Urphänomen des menschlichen Verhaltens ist. Man geht etwas hinaus, weg vom eigenen Ort. Man kann an einem Ort der Wallfahrt, wo sich viele einfinden, in einer persönlichen Freiheit Ausdruck geben, um das Innere auszusprechen, wie vielleicht nicht so zu Hause. Noch etwas möchte ich hier hinzufügen. Warum verehren wir überhaupt Maria? Genügt Christus nicht? Als ich Kaplan in einer Pfarre in Freiburg war, wo ich studiert habe, hat mich bei Marienfesten der Pfarrer immer auf die Kanzel geschickt, weil es eines aufgeklärten neuzeitlichen Theologen germanischer Prägung unwürdig sei, eine Marienpredigt zu halten, daher ein Mönchlein aus südlichen Gefühlen, etwas gefühlsbetonter, könne das noch machen. Meine lieben Gläubigen, wir haben die Marienverehrung zu einer gewissen Zeit zurückgedrückt. Ist Maria wirklich nur diese Frau, die ausgewählt wurde? Oder ist Maria vielleicht das Zeichen eines heilsgeschichtlichen Ereignisses? Ist hier vielleicht nicht zum Ausdruck gebracht, was in der Schöpfung durch das Urfraulich in die Welt gestellt wurde? Sie wissen, dass zum Beispiel Ruach, Geist im Hebräischen weiblich ist und dass das Ursymbol des Fraulichen niedergelegt ist in der Weisheit. Dass hier in Maria diese ganze Heilsbotschaft aufgenommen und Gestalt geworden in Maria, bewusst ausgewählt als Mutter des Herrn, aber noch mehr. Sie wurde herausgenommen von der Erbschuld und ein Dogma, das vielen schwer zu schlucken ist, aber im tiefsten eine unendliche, trostvolle Wahrheit aussagt. Sie wurde mit Leib und Seele in den Himmel hinaufgenommen, der erste Mensch in voller Verklärung, so als Urvorbild für jeden von uns. Denn so soll es einmal sein, dass wir uns auch in voller Verklärung mit Leib und Seele einfühlen. Meine lieben Gläubigen, wer in seinem religiösen Leben, in seinem Leben als Mensch, für die Männer gesprochen jetzt, das Frauliche nicht vollkommen aufnimmt und entfaltet, kann sich selbst nicht zu einer Größe führen und wird zur Frau hin niemals ein freies, offenes Ja finden, sondern in jener Haltung, wo wir uns im gegenseitigen Drücken die Größe irgendwo herausholen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch zu den Frauen sprechen. Es genügt nicht heute, wenn ich als Frau vielleicht versuche, wettzueifern in den Aktivitäten mit dem Mann, alles, was wir brauchen, von den Frauen besonders, ist Inhalt, Leben, die Weite der fraulichen Gabe, die Gott der Herr von Urbeginn durch die Weisheit und symbolhaft als Bild in Maria in die Welt als Heilsgrundlage und Heilsinhalt gestellt hat. Versuchen wir doch vom heutigen Tage her, in uns das Antlitz herauszuarbeiten, das Gott in uns gestellt hat, als Männer auf unsere Gaben hin herauszuarbeiten, als Frauen die tiefe Dimension herauszuarbeiten, dann bereichern wir uns. Ich sage Ihnen, eine Kirche ohne Marienbild, eine Theologie ohne die Dimension des Fraulichen und der Weisheit und Maria ist ein kaltes Stück und bietet kein Zuhause. Täuschen Sie sich nicht. Ich sage das hier offen heraus. Die Hauptursache, warum wir heute so viel mit Sekten und dergleichen zu tun haben, ist vor allem deshalb, weil es in den Kirchen kalt geworden ist. Nur mehr Information, aber zu wenig Leben, zu wenig inneres Fühlen und zu wenig wirklich von innen herausgetragenes Zeugnis. Information bis zur Neigung, aber keine Resonanz im Inneren. Mögen wir daher heute von Maria das wunderbare Bild in Dankbarkeit mitnehmen, wo Christus am Kreuz zu Johannes gesagt hat, siehe da deine Mutter. In diesem Augenblick ist Maria zur Mutter der Kirche für uns alle geworden. Wollen wir alle einen großen Beitrag leisten durch Innerung in uns selbst, damit die Lehre, die uns Maria, die Lehre, die durch die Schöpfung und durch die ganze Heilsbotschaft das Frauliche in der Kirche bedeutet, heraufholen, um alle dahin mitzuwirken, dass wir das Empfinden haben, dort, wo gläubige Katholiken sich zusammenfinden. Dort ist ein echtes Zuhause. Dort für wahr ist eine Familie. Dort ist Christus, der Sohn Gottes. Und dort ist Maria. Dort sind wir innerlich ausgefüllt vom Heiligen Geist, der uns gerade vom heutigen Tag erfüllen möge mit dem Schutz und mit der Kraft Mariens, dass sie heute und morgen unsere Fürbitterin und unsere Mutter sei, damit wir in Christus einmal wie sie bei ihr in Verklärung die ewige Vollendung finden können. Amen.